Ich habe vor kurzem so eine Geschichte gelesen, die mich irgendwo bewegt hat. Und deshalb überschreibe ich auch heute Morgen meine Predigt so: von Gott signiert, unterschrieben. Es war Pablo Picasso, ihr kennt ihn ja wahrscheinlich alle. Er hat sich in Südfrankreich ein Schloss gekauft und er hat es so eingerichtet. Und Pablo Picasso war ja nicht nur Maler, er war Bildhauer, er war Designer, er hat alles Mögliche gemacht. Ich weiß nicht, wie viele tausend Kunstwerke er in seiner Lebenszeit erschaffen hat. Es war schier so, als wäre jeder Pinselstrich ein Kunstwerk gewesen. Naja, er hat sich überlegt, dass er sich einen Schrank aus Mahagoniholz in sein Schloss hineinkauft. Und so ging er zu einem Schreiner und hat gesagt: Du, hör mal, kannst du mir so einen Mahagonischrank machen? Er hat ihm erklärt, wie er sich das vorstellt. Der Schreiner hat es nicht ganz begriffen. Und so war das dann ganz einfach. Er hat sich einen Zettel und einen Stift zur Hand genommen und hat da eine Skizze aufgemalt und hat gesagt: Weißt du jetzt, wie ich es meine? Und der Schreiner sagt: Na klar, jetzt verstehe ich, was du willst. Und weil er ein bisschen Schwabe war, der Picasso, hat er die Frage gestellt: Sag mal, was soll denn der Schrank eigentlich kosten? Der Schreiner war auch gewitzt. Der hat gesagt: Nix, gar nichts, den kriegst du umsonst. Nur eine Bitte habe ich: Mach deine Unterschrift unter die Skizze. Der wusste nämlich, wenn die Unterschrift von Picasso unter dieser Skizze steht, dann ist es mehr wert wie alles, was der mir für den Schrank bezahlen kann. Was ist etwas wert? Welchen Preis hat etwas? Wisst ihr, manchmal hängt es wirklich davon ab, wer seinen Namen darauf geschrieben hat. Egal wie schlicht die Skizze, wenn Picasso drunter steht, ist es wertvoll, weil sein Name da drauf steht. Du und ich. Wir sind wertvoll, weil der Name unseres Gottes auf deinem Leben steht. Das ist es, was uns in seinem tiefsten Wert ausmacht. Weißt du, es ist nicht das, was du tust, es ist nicht deine Mitarbeit, es ist nicht dein Geld, es ist nicht deine Leistung. Und wenn du nichts von alledem hast, dann bist du einfach wichtig und wertvoll in den Augen Gottes, weil er seinen Namen auf unser Leben geschrieben hat. Und heute Morgen möchte ich ein bisschen so in die Verse aus Matthäus 5, 13 und 14 hineinschauen, und da sagt Jesus, wer du bist. Er sagt nämlich: Ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde, und nur deshalb, weil sein Name auf deinem Leben geschrieben ist, kannst du Licht sein, kannst du Salz sein. Wenn sein Name nicht auf deinem Leben steht, dann leuchtest du nicht und dann salzt du nicht und dann würzt du nicht und dann magst du nicht den Unterschied in dieser Welt. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, nein, das passiert nicht irgendwann einmal, dass du Licht oder Salz wirst, wenn du so ein Maß an geistlicher Reife entwickelt hast oder wenn du dich so und so viel angestrengt hast. Jesus sagt: Ihr seid Licht, ihr seid Salz, völlig egal, wie perfekt oder unperfekt du bist. Du bist Licht. Es mag schon sein, dass das Licht manchmal ein bisschen nach unten gedimmt ist, das habe ich auch schon erlebt in meinem Leben, aber du bist Licht, du bist Salz. Jesus sagt nicht irgendwann mal, er sagt jetzt. Und damit meint Jesus die Gegenwart. Wisst ihr, manche religiöse Stimme will dir vielleicht sagen, was uns noch alles fehlt, aber er ernennt uns zu unseren Nachfolgern, zu seinen Botschaftern. Ich würde fast noch einen Schritt weitergehen und sagen, Salz und Licht zu sein, es ist so ein Stück deiner Identität hinein in diese Welt, in Altensteig, in Egenhausen, in Neuweiler, in Pfalzgrafenweiler und wie die ganzen Weiler sonst noch alle heißen wollen. Du bist Licht und Salz. Wo immer du zu Hause bist, mitten hinein in deine Familie, an deinen Arbeitsplatz, nicht irgendwann, nein, im Hier und im Jetzt. Warum? Weil er auf deinem Leben unterschrieben hat. Ihr seid Licht und Salz. Das waren die Worte Jesus damals vor 2000 Jahren in seinen Seligpreisungen. Hat er es eine ganz, ich nenne es mal so, zufällige Gruppe von Menschen, Fischer, Handwerker, Kinder, Erwachsene, Lumpen und Taschendiebe waren wahrscheinlich auch dabei, hat er diese Worte gerichtet. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, hat er gesagt. Du bist ein einzigartiger, wertvoller Mensch. Gott kennt dich, er liebt dich. Und eines steht fest, er ist immer treu. Er wird dich nie vergessen. Deine Sünden, sie sind dir vergeben. Du darfst das Verwirrte, das Missglückte, das Unerträgliche ablegen an einer Stelle und das ist bei ihm. Dies war die Botschaft, die Jesus damals seinen Zuhörern mit seinen Worten und seinem Leben anvertraut hat. Es war diese Botschaft, die von Mund zu Ohr und von Mund zu Ohr und wieder über 80 Generationen um die ganze Erde ging. Und heute Morgen gilt sie dir und mir. Und ja, es stimmt, wie ich schon gesagt habe, manchmal ist vielleicht der Dimmer ein bisschen nach unten gedreht und unser Licht ist ein bisschen schummerig, weil wir mit Entmutigung kämpfen oder weil mal wieder unser Ego durchbricht. Das hat auch der David immer wieder erlebt. Im Psalm 36, Vers 10 gibt er uns aber den Schlüssel zu einem gelingenden Leben und dort schreibt er uns, denn bei dir, Gott, ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Weißt du und ich, wir brauchen es immer wieder von der Quelle her Kraft hinein in unseren Alltag zu schöpfen. Jesus als den inneren Kompass zu haben. Und schließlich hat Jesus nicht nur zu uns gesagt, dass wir das Licht der Welt sind, sondern er sagt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Du hast Licht, weil er dein Licht ist. Nicht, weil du dich anstrengst, nicht, weil du cool bist, nicht, weil du, was weiß ich, was alles für geistliche Übungen tust. Nein, du hast Licht, weil er das Licht ist und du den Stecker bei ihm in die Steckdose gesteckt hast. Weil du angeschlossen bist an der Quelle, weil du versorgt wirst in deine alltäglichen Situationen hinein von ihm. Jesus Nachfolger sind wie der Mond, der nur scheint, weil er von der Sonne beschienen wird. Und so reflektieren wir sein Licht, wir verbreiten seinen Schein in diese Welt hinein und so erreicht die Einladung zum Leben auch heute noch Menschen. Das ist Gottes Konzept und Hoffnung, die weitergegeben wird. Licht und Hoffnung, die weitergegeben wird. Als Menschen, die von Jesus angesteckt sind, stecken wir andere an. Jesus hat uns diese Zusage gegeben, nicht in Befehlsform. Wir brauchen es gar nicht so viele Gedanken zu machen, wie wir das wohl irgendwie sein können und wie wir vielleicht eine besonders helle Leuchte sein können. Nein, wenn wir in seinem Licht leben, reflektieren wir ganz automatisch. Wir werden zu der Bibel, die von den Menschen in unserem Umfeld gelesen wird und verstanden wird. Im Dezember letzten Jahres haben wir in unserem arabischen Gottesdienst das Vorrecht gehabt, ich nenne die Frau einfach mal Laila, zu taufen. Sie ist eine syrische Flüchtlingsfrau und sie hat über unseren Farhan Jesus kennengelernt. Ihr Mann, Muslim, kam auch mit zur Taufe. Und um ehrlich zu sein, ich habe mich schon ein bisschen gewundert, wie ein Muslim es erlaubt, dass seine Frau sich christlich taufen lässt. Und weil ich neugierig war, habe ich ihn gefragt. Er hat gesagt, sag mal, wie kommt es dazu? Und dann sagte dieser Mann zu mir, weißt du, Harald, seit meine Frau den Jesusweg geht, ist sie eine bessere Ehefrau, ist sie eine bessere Mutter, ist unser Leben einfach so viel besser geworden. Weshalb sollte ich es verhindern? Und diese Frau, in dem Leben dieser Frau wurde ein Licht angezündet, das hineingeschienen hat in ihre Familie, das gesehen wurde. Und plötzlich war es nicht mehr eine Frage, welcher Gott ist der richtige Gott. Nein, es wurde gesehen, hier scheint ein Hoffnungslicht in unsere Familie hinein. Hier geschieht Veränderung. Und im halben Jahr von Weitergehen hat auch der Mann Jesus kennengelernt. Und ich bin so dankbar, wenn ein Licht scheint, dann scheint es nicht, weil irgendjemand etwas produziert, sondern weil jemand angeschlossen ist an der Quelle. Heute Morgen möchte ich dich und mich, ja auch mich selber, ermutigen, uns immer und immer wieder von dieser Liebe, von diesem Licht, von diesem Gott, der alles für dich sein möchte. Weißt du, er will dein Vater sein, er will dein Versorger sein, er will dein Liebhaber sein, er will dein Gnadenschenker sein, dein Hoffnungsgeber sein. Und überleg dir, was macht ihn und sein Wesen noch alles aus? Das alles möchte er für dich sein. Lass dich immer wieder davon anstecken, anstrahlen. Und dann entdecke, ja, es stimmt, mein Gott ist größer als mein Ego. Er wird fertig mit meiner Trauer und mit meinen Schwierigkeiten im Leben. Er wirft mich nicht weg, weil ich da oder dort mal in die Sackgasse gelaufen bin und versagt habe. Er bleibt dran an den Dauerbaustellen meines Lebens. Er bindet mich los von meiner Schuld. Jesus wendet sich nicht einfach irgendwie enttäuscht ab, wenn es nicht so läuft. Seine Gnade und Lebensveränderung, sie wird Stück um Stück um Stück sichtbar und greifbar in deinem Leben und auch für Menschen in deinem Umfeld, weil sie dich sehen, wie du mit deinem Gott lebst und unterwegs bist. Und so, wie ich es erlebe, werden andere entdecken, ja, Gott ist ein gnädiger Gott, weil der hat dem Harald auch wieder vergeben. Und ja, der Harald, der ist nicht perfekt, aber irgendwie bleibt Gott trotzdem mit ihm unterwegs. Und wenn das andere sehen, dann wird es für sie zu einer Ermutigung, auch an die Quelle, auch ans Licht zu kommen. Und Jesus sagt genau, die Leute, die irgendwo Schwierigkeiten haben im Leben, herausgefordert sind in den Lebens, Labyrinth, in dem sie unterwegs sind, ja, die will ich heilen, die will ich versöhnen, die will ich zurechtbringen, die will ich wiederherstellen. Ich habe es ja schon öfter an dieser Stelle erzählt, er war einer meiner besten Freunde. Am Heiligabend ist ja Roel, unser langjähriger Mitarbeiter, der neben einigen anderen mit Regina und mir Christ for Asia aufgebaut hat, verstorben. Roel hatte eine riesige Liebe und Leidenschaft für verlorene Menschen. Er konnte Straßenkindern nachgehen. Er konnte immer und immer wieder auf eine neue Chance hoffen. Er hat den Glauben für sie nie aufgegeben, dass ein noch so verkorkstes Leben kostbar und wertvoll ist für unseren Gott. Und er hat zu mir gesagt, als ich ihn mal gefragt habe, Roel, sag mal, woher nimmst du immer und immer wieder diese Leidenschaft, diesen Glauben, diese Hoffnung? Und dann hat er zu mir gesagt, weißt du, Harald, ich weiß, von welchem Sumpf mich die Gnade Gottes gezogen hat. Warum sollte ich das nicht einfach für andere Menschen auch glauben? Wenn du herausgefordert bist, für jemand anderen etwas zu glauben, erinnere dich an deinen eigenen Sumpf. Wir alle haben einen. Und diese Welt, ja, sie braucht Lichter. Wir leben in finsteren Zeiten und du musst ja nur die Zeitung lesen. Mach das nicht zu oft, sonst wirst du depressiv. Aber ab und zu mal reinschauen, damit du weißt, wie finster die Welt ist. Wir leben in finsteren Zeiten. Noch vor einem halben Jahr hätte kein Mensch gedacht, dass wir mitten in Europa Krieg haben werden und innerhalb weniger Tage die Beziehung zu Russland sich so verändert, dass wir in den nächsten Jahren mit wirklich stürmischen Zeiten, kaltem Krieg rechnen müssen. Inflationszahlen lassen bei Menschen Zukunftsängste wachsen. Aber wisst ihr was? Gerade wenn es dunkel ist, braucht es Licht. Und dazu bist du und ich mitten in diesen Tagen hineingerufen. Ich bin dankbar, dass wir als Gemeinde gerufen sind, so ein Hoffnungslicht zu sein für ukrainische Geflüchtete. Und an dieser Stelle möchte ich euch einladen, für sie ein Hoffnungslicht zu sein. Wisst ihr, ich bin so dankbar. Vielleicht hat es mancher von euch noch gar nicht mitgekriegt. Jeden Sonntagnachmittag haben wir ukrainischen Gottesdienst. 20, 25 ukrainische Geflüchtete, die kommen. Vor einem Jahr wäre noch keiner von denen zum Gottesdienst gegangen. Wir haben ja drei Flüchtlingsfrauen, die hier mit ihren Kindern leben. Und Luda, ich habe sie schon öfter erwähnt und ich erwähne sie nachher nochmal. Luda hat gesagt, weißt du Harald, ich mache den Gottesdienst so gerne. Das ist das erste Mal in meinem Leben, sie ist ja eine Pastorsfrau, Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Gottesdienst habe, in dem kein Christ sitzt. Alle, die kommen, sie kennen Jesus nicht. Welche Gelegenheit, ein Hoffnungslicht anzuzünden. Inzwischen haben wir eine Jungschar für ukrainische Kinder. Inzwischen haben wir einen Frauengebetskreis oder Bibelkreis für ukrainische Flüchtlingsfrauen. Und ich bin so dankbar, dass wir als Gemeinde Licht und Hoffnung anzünden können hinein in das Leben dieser Menschen. Und jetzt habe ich natürlich das Angebot für euch, auch so ein Hoffnungslicht zu sein, weil ich bin ein bisschen herausgefordert, aber glaubensvoll. Bis Ende August brauche ich einen Wohnraum für 14 Geflüchtete. Und wenn du eine Einliegerwohnung hast oder ein Zimmer frei hast oder sonst eine Gelegenheit hast, komm einfach auf mich zu. Wie gesagt, ich muss eine ganze Menge Geflüchtete in den nächsten Wochen unterbringen. Deine Gelegenheit, Hoffnungslicht hinein zu sein für diese Menschen. Ganz nebenbei, die meisten von ihnen sind deine Brüder und Schwestern, sind Menschen, die Gott kennen und lieben. Auf den Philippinen haben wir es erleben dürfen. Wie nach dem verheerenden Taifun wir so ein Hoffnungslicht auch durch eure Hilfe und Unterstützung sein konnten. Inzwischen haben wir 450 Hütten auf den Philippinen wieder aufbauen können. Eine Botschaft der Hoffnung ist zu den Menschen gekommen. Vor ein paar Wochen hat mir der Manuel geschrieben, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, aber mich freut es immer noch. Harald, wir haben letzten Sonntag 20, also nicht letzten, sondern da, wo er es geschrieben hat, 20 Leute in einer Gemeinde taufen können und alle kamen sie zu dem Glauben an Jesus durch die Aufbauhilfe, die wir leisten konnten. Hoffnung ist in das Leben von Menschen gekommen, weil wir von der Hoffnung angestrahlt werden. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte von Ninjo schon erzählt habe. Ninjo war ein Straßenjunge. Jörg, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht ins Verzähler komme und die Predigt der Stunde gehört, aber mein Herz fließt über an der Stelle. Ninjo ist bei uns im Kinderheim aufgewachsen. Der war nicht immer nur einfach, aber das Hoffnungslicht hat ihn angestrahlt und vor einem Jahr, am 1. August, ist er ausgereist als Missionar. Und der Herr hat gesagt, mich hat dieses Licht der Hoffnung erreicht und ich möchte es weiterbringen. Und er ist mit OM heute Missionar an den verlassensten Orten auf den Philippinen, bei einem Bergstamm von Palawan, um dieses Licht der Hoffnung dorthin zu tragen und diese Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Er war mal ein Straßenkind und heute ist er ein Lichts- und Hoffnungsspender hinein in das Leben. Und ich bin sicher, mancher von euch könnte jetzt Geschichte nach Geschichte erzählen. Mir wird fast Spaß machen, mit dem Mikrofon jetzt durch die Reihen zu gehen und eure Geschichten zu hören, wie Gott durch dich schon Licht und Hoffnung gewesen ist. Aber wisst ihr, noch viel mehr als die Armut und Not bewegt mich die Tragödie einer geistlichen Dunkelheit. Wisst ihr, für die meisten, egal ob Ukrainer, ob philippinische Straßenkinder oder ob hier in Deutschland. In 50 Jahren spielt es für die meisten von uns keine Rolle mehr, ob wir reich oder ob wir arm waren, ob wir beschäftigt waren oder nicht so beschäftigt, ob wir gebildet waren oder nicht. Aber es wird einen Unterschied machen, ob du Jesus gekannt hast oder nicht. Geistliche Dunkelheit bedeutet ganz einfach, dass Menschen leben, ohne Gott zu kennen, dass sie abgeschnitten sind von ihm, von der Fülle dessen, die Gott eigentlich für uns und unser Leben hat. Und deshalb häufig in Dingen wie Bitterkeit, Scham, Angst und Schuldgefühlen landen oder auch all diesen Dingen gegenüber völlig ignorant und gleichgültig sind. Aber die Tatsache, dass ich die Wahrheit ignoriere, bedeutet noch lange nicht, dass sie nicht existiert. Und dann sagt Jesus fast in so einem Zwischensatz noch etwas, was wir vielleicht manchmal am liebsten ein bisschen überhören würden. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. Als Individuum, wie auch als Gemeinde Jesu, haben wir eine Bestimmung. Und zwei Erlebnisse oder einige Erlebnisse der letzten Wochen haben mich diesbezüglich recht nachdenklich gemacht. Es ist mir immer wieder in Gesprächen begegnet, wie Angst einfach sich hineinschleicht in das Leben von Menschen. Wie aufgrund die Angst da ist, dass aufgrund der Inflation finanzielle Möglichkeiten wegbrechen, ob die Rente überhaupt noch reicht. Und in verschiedenen Gesprächen ist mir diese Sorge und Angst um die Zukunft von Menschen wieder und wieder begegnet. Und sie ist fast wie ein lähmendes Gespenst, das sich einnistet in Leben und Hoffnung stiehlt. Existenzangst, Sorgen machen sich auch bei vielen Christen breit und andere fangen an, einfach, das ist auch oft durch die Pandemie ausgelöst, einfach für sich selbst zu leben. Und es bewegt mich ein Stück weit eine geistliche Krankheit, die ich besonders bei unserer Generation der Babyboomer finde. So viele sind irgendwie, irgendwo unterwegs ein bisschen müde geworden. Vielleicht hat Gott unsere Erwartungen nicht erfüllt oder wir sind von anderen enttäuscht worden. Und ich glaube, diese Situation ist gar nicht so neu. Selbst Jesus hat es vor 2000 Jahren schon erlebt, dass ihm die Menschen den Rücken zugedreht haben. In Johannes 6, Vers 66 und 67 lesen wir, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr zu ihnen, mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr auch weggehen? Wisst ihr, wenn wir anfangen, uns um uns selbst zu drehen, werden wir unsere Berufung verfehlen, denn dafür bist du und ich nicht geschaffen. Wenn wir unsere Intimität mit Gott verlieren, wird dein Gottesbezug staubig werden. Das größte Lebensziel Gottes für dich ist nicht, dass irgendwie alles nur gut läuft und Gott uns rundum segnet. Nein, wenn wir aufhören, Licht und Salz zu sein, hören wir auf, Gemeinde Jesu zu sein. Jesus sagt, womit soll man salzen, wenn das Salz stumpf geworden ist? Und doch, wie will Gott seine Ernte erreichen? Und wisst ihr, da war ich wieder von einer unserer Flüchtlingsfrauen so ermutigt, die mir bereits, ich habe es glaube ich schon öfter erzählt und ich erzähle es mindestens noch 10-mal, die mir in einem ihrer ersten Sätze erzählt hat, Harald, ich bin kein Flüchtling, ich bin eine Missionarin. Sie hat ergriffen, ja, ich bin Licht und Salz in dieser Welt, egal ob ich in der Ukraine bin, ob ich geflohen bin und in Deutschland lebe, egal wo ich bin Botschafter an Christi Stadt, ich bin Licht, ich bin Salz, ich bin jemand, der für etwas lebt, weil er für etwas geschaffen ist. Und das bist du und ich in gleicher Weise. Und während der Flucht hat sie online Jüngerschaftskurse gemacht und jetzt gemeinsam mit einigen anderen Flüchtlingen, ich habe es erzählt, hat sie mit uns zusammen einen Gottesdienst gestartet, Frauenbibelstunde und. Und jeder, der ihr begegnet, weiß, dass sie für Jesus lebt. Licht und Salz. Und das glaube ich, wir brauchen es neu, diese Leidenschaft für das Reich Gottes, diese Leidenschaft für die Quelle, aus der wir leben. Und doch sind nicht beide manchmal in unserem Herzen. Die Angst vor der Zukunft und die Leidenschaft für Gott am nächsten Tag und umgekehrt. Und ich habe mich an meine eigene Geschichte erinnert und ich weiß, jede Berufung ist umkämpft und der Feind wird immer und immer wieder versuchen, dir und mir diesen Schatz einer Lebensbestimmung zu stehlen. Und ich bin so dankbar, dass uns die Bibel hineinnimmt in die Enttäuschungen und die neuen Begegnungen, die wir brauchen. Und ihr kennt diese Geschichte zwischen Petrus und seinem Herrn in Johannes 21, Vers 1 bis 15. Petrus sagte nach seinem Glaubensfrust und der Verleugnung von Jesus, ich gehe wieder fischen. Ich gehe zurück zu dem Alten, zu dem Bekannten, zu dem, wo meine Sicherheiten vielleicht liegen. Jesus hatte ihn vom Fischen wegberufen. Er sollte Menschenfischer werden. Doch in der Resignation geht er zurück zu seinem Boot fischen. Dieser Petrus, der gesagt hat, Herr, wohin sollen wir gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Dieser Petrus, der vor Leidenschaft gesprüht hat. Er war auch im Frust gefangen und ging zurück zum Fischen. Da waren die Emmaus-Jünger, Elia und zahllose andere mit eingeschlossen. Wie oft hätte ich Harald, gerne hingeschmissen, Koffer gepackt, weggelaufen. In meinem Fall wieder Schuhe geflickt. Ganz einfach, weil ich in meinem ersten Beruf Schuhmacher bin. Oder irgendwas anderes gemacht. Aber wisst ihr, es ist möglich, dass wir resignieren, aber es ist auch möglich, dass wir zurückkehren zur Quelle, von der das Leben fließt, auch hinein in dein Leben und in mein Leben. Und es ist möglich, dass du zurückkehrst zum Alten, zum Gewohnten. Obwohl du vielleicht die Wirklichkeit Gottes so real und eindeutig erlebt hast. Oft ist es ein schleichender Prozess. Keine Lust mehr zum Beten, Gottes Wort zu lesen. Jetzt nach der Pandemie zum Gottesdienst zu kommen. Ich gehe fischen. Der Sonntag mit dem Brunch, der war auch ganz nett. Ist der Die Resignation von Petrus, sie steckt an. Er schmeißt nicht alleine hin. 6 andere Jünger sind mitgekommen, zurück zum Fischen. Wenn einer resigniert und es äußert, findet er bald andere, die ihm nachlaufen. Aber ich habe es gesagt, es ist auch möglich, zurückzukehren. Zurückzukehren zur Quelle. Und ich habe es immer und immer wieder erlebt, wie Menschen eingeladen wurden, von Jesus selbst zurückzukehren zur Quelle. Und das hat mich auch in dieser Geschichte mit Petrus fasziniert. Petrus kam mitten hinein in die Hoffnungslosigkeit seiner Jünger. Er klagt nicht an, er lehnt nicht ab, nein, er lädt ein und er sagt, komm doch wieder zurück zu mir. Er macht sich verständlich, so dass die Fischer ihn verstehen können. Denn das zweite Fischwunder, das sie erleben, hat sie ans erste Fischwunder erlebt, an ihre Berufung. Wissen wir noch, wie Jesus uns gerufen hat? Jesus will nicht wissen, Petrus, warum bist du weggelaufen? Das interessiert ihn nicht. Petrus, wie konntest du ihn nur? Nein, das ist ihm egal. Er stellt nur diese eine Frage und ich glaube, es ist die Frage, die er dir und mir heute Morgen stellt. Petrus, hast du mich lieb? Petrus, bin ich immer noch bedeutsam für dich? Und ich musste mir diese Frage nicht nur 3-mal stellen, nicht nur 5-mal stellen. Ich weiß nicht, wie oft ich eine Antwort auf diese Frage gebraucht habe. Und ich bin dankbar, dass ich sie immer und immer wieder in meinem Frust, in meiner Enttäuschung so beantwortet habe, dass ich gesagt habe, ja Herr, du weißt alles, mein Frust, mein Versagen, meinen Mist, meine Hoffnungslosigkeit, mein Davonlaufen wollen, aber ich habe dich lieb. Und ich möchte dich einladen heute Morgen, eigentlich als Reaktion auf diese Predigt, nur einen Satz aus deinem Herzen an das Herz Jesus hin zu richten. Jesus, ich hab dich lieb. Ich schließe mich an diese Quelle, die du bist. Egal, in was du dich vielleicht verrannt hast, egal, in welcher Resignation du gelandet bist, er ist der Gott, der dir entgegenkommt. Petrus wurde wieder eingesetzt hinein in seine Berufung. Du wirst wieder eingesetzt hinein in deine Berufung, Licht zu sein, Salz zu sein. Warum? Weil du wichtig bist, weil du wertvoll bist, weil dein Leben von deinem Gott unterschrieben ist. Und so war es bei Petrus, weide meine Lämmer und so ist es für dich. Sei Licht und Salz mitten hinein in diese Hoffnungslosigkeit, Finsternis und Dunkelheit dieser Welt. Es braucht Menschen wie dich und mich, wie Dorina, die nach Bulgarien geht, unsere Missionare, die an den Enden der Welt dienen, wie du und ich, die einfach hier in Altensteig und Umgebung leben und Hoffnung und Zukunft und Ewigkeit hineinbringen in eine hoffnungslose Welt. Weil dein Leben signiert ist, unterschrieben ist von deinem Gott. Deshalb bist du wertvoll. Weil Jesus sagt, ich habe meinen Namen auf dein Leben geschrieben und nur deshalb kannst du Salz und Licht sein. Lass dich heute Morgen ganz neu rufen zu diesem Entschluss. Und wenn wir nachher Abendmahl oder gleich Abendmahl miteinander feiern und ich möchte uns einladen, dass die, die das Abendmahl austeilen, vielleicht schon nach oben kommen, wenn wir nachher Abendmahl miteinander feiern und unser Gebetsteam nachher nach oben kommt, vielleicht willst du diesen Entschluss mit jemandem festmachen. Vielleicht auch nicht, egal wie, aber mach ihn fest, direkt angeschlossen zu sein an die Quelle. Sag ihm ganz neu, Jesus, ja, ich möchte ganz neu dich lieb haben. Und ich weiß, deine Unterschrift in meinem Leben ist es, was den Unterschied macht. Amen.